Amen. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Sag doch mal zu deinem Nachbar, es ist total schön, dass du da bist heute. Ja, genau. Der eine denkt, das ist jetzt echt ein Witz, aber es ist wirklich schön, dass du da bist und dass du da bist und dass du da bist. Die Agathe ist aus der Kur zurück. Schön, dass du da bist. Ja, Mensch, Dani, schön, dass du da bist, meine Frau. Hey, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich möchte gleich uns schon mal darauf hinweisen, dass wir im Anschluss an den Gottesdienst eine kleine Kaffeepause machen mit ein bisschen Snacks und dann im Anschluss unsere Gemeindestunde oder Jahreshauptversammlung machen. Wir wollen die knackig und intensiv machen. Jeder ist herzlich eingeladen, ob du Teil der Gemeinde bist oder auch einfach nur Interessierter oder Gast. Wir wollen dann circa Viertel nach sieben oder 20 nach sieben, halb acht loslegen. Und jetzt möchte ich mit meiner Predigt loslegen und ich habe festgestellt, dass mich das Thema, an dem ich letzte Woche angefangen habe, noch gar nicht richtig losgelassen hat. Und ich möchte eigentlich echt so das ans Herz legen, falls ihr den einen oder anderen Gottesdienst verpasst, kann ja immer mal sein, wir haben so eine geniale Mediathek und vor allem Leute, die versuchen, dass es immer wieder auf den aktuellsten Stand ist, wenn mal eine Predigt in der einen Woche noch nicht drauf ist, spätestens die Woche drauf ist sie da. Und ich höre immer wieder auch von Leuten, die sagen, ah, bei euch war ich auch schon mal auf der Internetseite, habt mir mal die eine oder andere Predigt angehört. Und dann denke ich, oh, das tut mich ja schon ein Stück weit herausfordern, dann muss ich mir überlegen, was ich sage. Natürlich mache ich das immer, aber dass das Ganze ja quasi im weltweiten Web unterwegs ist und der eine sagte dann zu mir, David, was mir echt aufgefallen ist, du erzählst oder du predigst sehr persönlich. Und dann sagt er, das sind wir aus unserer Gemeinde so gar nicht gewohnt. Und dachte ich, oh, das ist echt traurig. Ich möchte, dass es echt, dass es lebensnah ist und dass wir uns darin auch wiederfinden und ihr nicht das Gefühl habt, das ist jetzt halt ein Vortrag, aber was hat das mit dem echten Leben zu tun, mit all den Herausforderungen, die das Leben doch so mit sich bringt. Wir haben letzten Samstag angefangen mit der Frucht des Heiligen Geistes. Heute Morgen gab es bei unserer Ranger-Aktion ganz viele Smoothies. Smoothies würden die Deutschen sagen. Und die Frucht, und da ist das missverständlich auch manchmal unter den Christen, sie denken, das sind die verschiedenen Früchte des Heiligen Geistes. Eine Frucht könnte sein Liebe, die sieht ein bisschen aus wie Erdbeer oder so der Erdbeermund. Und dann gibt es die Freude, das ist so. Und so hat so jede Güte, könnte was mit Mango zu tun haben. Und dann ist da eine Selbstbeherrschung, irgendwie Blaubeeren oder so. Das ist aber so nicht, das sind nicht einzelne Früchte des Heiligen Geistes, sondern das zusammengepackt ist die Frucht des Heiligen Geistes. Hat folgenden Aspekt, dass ich ja nicht sagen kann, also bei mir ist zum Beispiel so, Geduld ist nicht so da, aber dafür freundlich auch nicht, aber okay, also ihr habt zumindest Frieden. Und das ist eine Frucht, die bin ich total dankbar. Aber das funktioniert so nicht, sondern eigentlich wie die Bestandteile einer Frucht, müssen wir es zusammengefasst, nur wenn du das Ganze hast, ist es die Frucht des Geistes, beziehungsweise wenn du dich nach dem Ganzen ausstreckst, ist es das, was der Heilige Geist in dir wirken will und nicht nur Aspekte. Wir haben letzte Woche für die Grundlagen eine ganz wichtige Lektion versucht durchzukauen und das war, und das möchte ich nochmal ganz kurz wiederholen, um dir Appetit zu machen, das vielleicht für nächstes Mal auch nochmal nachzuhören. Wir reden von der bedingungslosen Liebe Gottes, aber wir leben häufig so,
als wäre Gottes Liebe an irgendeine Bedingung geknüpft. Interessanter Aspekt, wir reden von der Liebe, von der bedingungslosen Liebe Gottes, wir leben aber so, als wäre Gottes Liebe an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Und jetzt kommen wir natürlich in diesem riesen Spannungsspagat, der uns dann sagt, ja, soll ich denn also einfach so, dann ist ja alles egal, die Liebe Gottes ist da, ich kann machen, was ich will und so weiter. Und dann prinzipiell, ja, die Liebe Gottes ist ohne an eine Bedingung knüpft für dich und mich und jeden anderen Menschen erlebbar. Aber wie mit selbst bei Freibier ist es so, du musst um dieses Freibier, es mag für euch jetzt okay Apple war, aber also was wollt ihr? Also das, was umsonst ist, musst du dich aber danach ausstrecken und sagen, ja, und das will ich. Wo gibt's das und das will ich haben? Sonst bringt dir die ganze bedingungslose Liebe eigentlich nichts. Und dann kommt dieser Aspekt, den wir jetzt mit der Frucht des Heiligen Geistes aufdröseln wollen. Das ist, wenn also der Heilige Geist in uns drin ist und er uns nicht nur Gaben schenkt, Gnadengaben, Geschenke, die mit die einen dienenden Charakter haben in Form von Prophetie, von Heilung, von Sprachenrede und so weiter, von Weisheit, Gabe der Geistunterscheidung. Das ist die Gaben des Geistes, gibt es 9 Stück in 1. Korinther 12 nachzulesen und die Frucht des Geistes sind auch 9 und die sind nachzulesen in Galater 5, Vers 22 und da lesen wir Folgendes, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Eierkuchen und so weiter, ich lese nochmal, wie es richtig steht, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. So, wenn das die Frucht des Geistes ist, dann kann ich in mein eigenes Leben hineinreflektieren und sagen, wie ausgeprägt ist denn diese Frucht bei mir? Wie ist es denn bei dir? Und jetzt kommt diese Charakterschärfung, dass wir uns jetzt gerne darauf berufen würden und sagen, na, wenn es der Herr nicht schenkt, dann bin ich halt ein cholerischer Typ und nicht mit Selbstbeherrschung gesegnet. Oder wie sagte ein Mentor von einem der 2 Babenhäuser Pfarrerkabarettisten, als er so seine Not als Vikar in einer Gemeinde hatte, sagte ihm sein Mentor, weißt du, eins musst du dir merken, es gibt nichts Blöderes als Leute. Um sich in dem Dienst zu vertrösten. Und dann musst du sagen, was für ein Ansatz, um mit Menschen zusammenarbeiten zu wollen. Wenn das dein Menschenbild ist, dann ist der pastorale Dienst oder dann ist auch das Miteinander als Christen ist total fehl am Platz, nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Und ich will dir zusprechen, wenn du von deiner Grundeinstellung merkst, Menschen mag ich eigentlich nicht so, die gehen mir immer ständig auf den Keks. Aber ich freue mich echt, wenn ich mal mit Gott die Ewigkeit verbringe. Dann kann ich dir sagen, du bist im Himmel fehl am Platz. Weil du hast mit ganz vielen Menschen zu tun, die Ewigkeit verbringen. Wir haben hier nur ein Trainingslager. Um dann die Ewigkeit mit Leuten zu verbringen, die echt manchmal wahrscheinlich ganz stark anders sind, wie wir es gern hätten. Wenn wir uns also jetzt darauf einlassen, auf die Frucht des Geistes, möchte ich nochmal unterstreichen und sagen, was Thomas von Aquin gesagt hat, für Wunder muss man beten, für Veränderung muss man arbeiten. Und da können wir einstimmen in den Song, wo es heißt, dieser Weg wird kein leichter sein. Wenn Gottes Geist in uns wirken darf, will er die Frucht des Geistes in uns hervorbringen. Wenn wir versuchen, selbstbestimmt zu leben, werden wir zwangsläufig die Frucht des Fleisches in uns sichtbar werden lassen. Und als mathematische Formel, selbst ein eindrucksvolles Talent ist umsonst oder vergebens, wenn dein Charakter schwach oder unreif ist. Und was wir an Frucht des Geistes erleben, das sind Charaktereigenschaften, die uns ausmachen dürfen und sollen. Wenn uns der Geist Gottes in uns Raum bekommt, dann werden wir einige Dinge hervorbringen und du wirst staunen, was Gott da alles vorgesehen hat. Wir fangen da an, und zwar nochmal beim ersten, bei der Liebe. In Markus 12, Vers 29 antwortet Jesus Folgendes: Das wichtigste Gebot ist dies: O, höre, O Israel! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinen Gedanken und mit all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als die beiden. Die Frucht des Geistes beginnt mit der Aufzählung von Liebe. Und das hat was mit zu tun, da ist unser ganzer Einsatz gefordert. Und ich kann dir sagen, bei manchen Dingen, da kostet es mich wirklich alles, die zu lieben. Manchmal muss ich mich dafür denn überwinden und sagen, ich möchte hier das nicht Hass oder Ablehnung, sondern das Liebe, das ist, was unsere Beziehung prägt. Ja, und manchmal kostet es was, auch über den eigenen Schatten zu springen. Und ja, ich kenne das, das ist der Hammer, dass es Menschen gibt, bei denen meine Sympathie nicht sehr gut ausgeprägt ist. Die Ladina, jetzt ist sie in der Kinderstunde, macht dort Kindergottesdienst gerade, hat mich letzte Woche dann angesprochen, hat gesagt, ich habe die und die Begegnung von dir beobachtet, scheinst auf die Person nicht so gut zu sprechen zu sein. Und dann habe ich gemerkt, wow, das überführt. Ja, sagt, ich könnte dir eine Begebenheit damit erzählen, aber egal. Und dann zu merken, stimmt, eigentlich ist es jetzt dran, neu nicht zu warten, bis der oder die kommt, um die Situation zu verbessern, sondern es wäre eigentlich mein Part. Was kann ich daran reinbringen? Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, das ist das auch vom Emotionalen her, vom Gedanken her, vom Rationalen her und mit der ganzen Kraft, das heißt auch mit dieser Willenskraft der Entscheidung, Gott lieben und Menschen lieben. Klingt das extrem attraktiv? Als Empfänger der Liebe von jemand anderem sehr wohl. Und das zu merken und zu wissen, dass jemand mich dennoch liebt, trotz meiner Macken, das ist der Hammer. Ich kann mir auf einmal zurücklehnen und ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wohl. Das kann der Aspekt sein, wenn du und ich mich überwinde und da was hineinlege, zu sagen, wenn das die Frucht des Heiligen Geistes ist, Menschen zu lieben, dann will ich es tun. Wenn Gottes Geist uns beherrscht, können wir auch sagen, nicht du sollst den anderen lieben, sondern du wirst den anderen lieben. Über den 10 Geboten heißt es nämlich, wir kennen die 10 Gebote mit, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Der eigentliche Gedanke dahinter war, Wenn du in Beziehung mit Gott bist, dann wirst du das gar nicht, dann wirst du nicht, dann wirst du nicht. Oder in dem Fall, dann wirst du Gott lieben. 1. Johannes 4, Vers 7 steht, ich nehme da jetzt einen längeren Text, aber ich glaube, dass wir alle Aha-Erlebnisse haben, wenn wir uns den durchlesen. Keine Angst, das ist nur die Hälfte. Und zwar heißt es da, liebe Freunde, schreibt Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Als wäre nicht bis jetzt schon klar, um was es geht, macht Johannes weiter. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Wenn wir können... Und wir können dem Tag des Gerichtes mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Was für ein interessanter Aspekt. Wer noch Angst hat, der rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Ihr könntet mir fast unterstellen und sagen, das hat sich doch nur jemand ausgedacht, dass es zur Predigt vom David passt. Aber es ist echt umgedreht. Das steht so seit 2000 Jahren in der Bibel und hat das Potenzial, uns herauszufordern. Aber auch das Potenzial, uns danach auszustrecken und in dieser Welt, in dieser Gesellschaft einen Unterschied zu machen. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und drückt damit aus, dass er weder Gott kennt noch seine bedingungslose Liebe. Also seine Liebe, die nicht an eine Bedingung an uns geknüpft ist. Ein weiterer Aspekt der Frucht des Geistes, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, ist Freude. Freude, grenzenlose Freude. In Johannes 15, Vers 11 heißt es, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jemand sprach mal zu einer Gruppe von Pastoren, wenn ihr predigt, Soll man das Gesagte auch mit der Mimik unterstreichen? Das bedeutet, wenn ihr über den Himmel predigt, solltet ihr auch ein strahlendes, fröhliches Gesicht machen, fragte einer der anwesenden Pastoren. Und wenn ich von der Hölle spreche, sagte der Referent, dann kannst du so bleiben, wie du bist. Oder kannst du so bleiben wie immer. Und das drückt ein Stück weit das aus, wie ist eigentlich in dir die Freude hinterlegt. Und dann kannst du auch wieder sagen, es gibt ja eigentlich grundsätzlich solche unheimlich unerträglich nervige Menschen, die sind immer so, oh, hallo, und wie geht's dir und so weiter. Und du denkst so morgens um 6 an der Kaffeemaschine bei der Arbeit, lass mir einfach nur in Ruhe. Wenn das sich aber durch den ganzen Tag durchzieht bis abends und du keine einzige Facette findest in der Begegnung mit Menschen, dass Freude in dir dich erfüllt, danke, meine Soufflöse gerade unterstützt, dass Freude aus dir herausströmt, und zwar zu anderen Menschen hin, dann ist es so, dass die Frucht des Heiligen Geistes und das, was Gott in dich hineinlegen will, offensichtlich noch nicht entdeckt wurde oder sichtbar ist. Und wie leicht sind wir Menschen so, dass wir denken mit einem grimmigen Gesicht, wir sind unheimlich cool oder ich möchte ja nicht wie irgendein seltsamer, freudiger Mensch da durch die, also so von Blümchen zu Blümchen hüpfen oder keine Ahnung, was du davon assoziierst. In Lukas 10 wird Folgendes beschrieben, was die Jünger alles, die Nachfolger Jesu. Jesus sandte sie aus, 2 und 2, in die verschiedenen Orte, er hat ihnen verschiedene Anweisungen gegeben, geht dahin, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob wir heutzutage Sternchen machen müssten und sagen, treibt Dämonen und Dämoninnen aus oder so, also damit es gegendert ist. Da bin ich jetzt überfragt, aber er hatte so, heilt die Kranken und die Krankinnen und die treibt Dämonen und Dämoninnen aus und so weiter und hat ihren Dienst aufgezeigt und die sind unterwegs mit der besten Botschaft der Welt. Sie erleben Zeichen und Wunder und sie kommen zurück und sind total begeistert von dem, was sie erleben und erlebt haben. Und dann sagt aber Jesus zu ihnen in einer sehr eindrücklichen Weise, und er sagt, aber nicht, freut euch nicht, in Lukas 10, Vers 20, aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das heißt, Freude ist nicht nur so eine Momentanstimmung von irgendwelcher Haltung, so, oh, ich könnte die ganze Welt und ihr seid so toll, solange ihr mich auch mögt, sondern Freude ist dieser ganz souveräne Grundton deines Lebensakkords, der wirklich durchdringt. Das ist so wie dieser, also ich denke so an so einen tollen Basston, der sich so durch das Leben durchschwingt, wo du merkst, das lässt sich auch nicht durch die eine oder andere blöde Erfahrung, die so da oben irgendwo bling macht oder bling, das Leben mies machen möchte, sondern die Freude, die ist so was ganz Tiefes, Durchdringendes, Beständiges. Und zwar, wenn die Freude, dass der Himmel die beste Adresse für die Zukunft ist, auf die ich zusteuere, dann können doch so ein paar Kinkerlitzchen drumherum uns gar nicht aus der Umlaufbahn werfen oder uns die Freude rauben. Die größtmögliche Freude ist nicht ein erfolgreiches Leben, oder ein erfolgreicher Dienst als Christ, sondern dass wir den Hauptgewinn gezogen haben, nämlich der Himmel ist das Beste, was wir erreichen können. Leute, das Beste kommt zum Schluss, wenn wir hier die Augen zumachen. Es ist tatsächlich spannend. Manchmal ist es so, ich bete für jeden und alle, die erkrankt sind oder wo eine Not da ist. Aber manchmal wirkt es auf mich schon so und erlebe ich vielleicht im eigenen Leben, wie wenn wir uns zwar theoretisch über die Ewigkeit freuen, aber praktisch von dieser Welt nicht loslassen wollen oder Menschen nicht loslassen können und eigentlich sagen müssen, als wollten wir unverhältnismäßig das Leben hier verlängern, wobei Gott sich schon lange in seine Herrlichkeit rufen möchte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir eine gute, ja, auch wieder, das wird ein Spagat sein, eine Spannung zwischen jemanden gehen lassen und für Heilung und Wiederherstellung zu beten. Meine Nachbarin ist letzte Nachbarin an dem Ort, wo ich aufwachsen bin, meinen Eltern. Die Frau ist knapp 99 geworden, hat ein dankbares, freundliches, freudiges Leben gelebt. Und dann ging es dann irgendwann ganz schnell, dass sie körperlich abgebaut hat und die Augen zugemacht hat. Und wir als Nachbarn, meine ganzen Geschwister und ich, haben echt positive Erinnerungen an diese Frau. Und wo wir einfach gesagt haben, hey, die hat ein super Leben gelebt und jetzt darf sie von dieser Erde gehen. Ich weiß nicht, was ihr Adresse ist, aber ich kann mir vorstellen, sie kannte halt so einen kirchlichen Kontext, war aber regelmäßig im Gottesdienst und meiner Meinung nach schon auch eine gläubige Frau. Wir haben da nie drüber gesprochen, die Altersdifferenz und so war viel zu groß und auch wir waren einfach auf einer freundlichen Distanz. Aber wo ich einfach darauf hinweisen möchte, bei dieser Frau wären wir nicht auf die Idee gekommen, sie noch durch Gebet am Leben zu erhalten. Jetzt sagst du, ja klar, bei 99 nicht mehr, aber bei 54 oder 63 oder sonst irgendwo. Ich glaube, dass wir tatsächlich sagen dürfen, wenn das Beste für jemand ist, in den Himmel zu gehen, Herr, schenk mir die Freude, den auch loszulassen, auch wenn es für mich schwer ist. Und trotzdem werde ich für Leute beten, wo ich denke, auch gerade besonders, wo ich denke, da ist vielleicht entweder noch ein Auftrag zu erledigen oder eine Möglichkeit, echt was zu bewegen, zu prägen. Das Beste kommt zum Schluss. Die größte Party des Universums, die jemals gesehen wird im Universum und nie enden wird und wir keinen Kater davon haben werden, die kommt noch und das ist die Ewigkeit mit Jesus im Himmel. Aber der Teufel versucht uns die Freude beziehungsweise so oft die Vorfreude zu stehlen. Wisst ihr, ein Freudenkiller Nummer eins sind Sorgen. Winston Churchill sagte Folgendes, es gibt drei Sorten von Menschen. Solche, die sich zu Tode arbeiten, solche, die sich zu Tode langweilen und solche, die sich zu Tode sorgen. Diese drei Menschensorten gibt es laut seiner Einschätzung. Wir machen uns über so viele Dinge Sorgen. Wir machen uns Sorgen, ob unser Lohn reicht. Wir machen uns Sorgen über unsere Gesundheit. Wir machen uns Sorgen über im Leben zu kurz zu kommen. Leute, die mal irgendwo, vielleicht habt ihr das auch schon mal aufgeschnappt, die dir dann sagen, ich möchte doch irgendwas vom Leben haben. Die haben Sorge, zu kurz zu kommen. Und wie sagte jemanden, am Ende muss ich feststellen, dass die meisten meiner Sorgen gar nicht eingetroffen sind. Natürlich dürfen wir erstmal Sorgen ernst nehmen von jemand anderem und sie nicht wegwischen. Und gleichzeitig wirst du merken, Sorgen sind ein Freudenkiller. Das lässt sich gar nicht gleichzeitig spüren und erleben. Psalm 16, Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Wenn Sorgen sich in dein Leben, in mein Leben einschleichen will, dann dürfen wir uns an so einen Vers klammern von jemandem, der wahrscheinlich echt ein herausforderndes Leben hat und sich dann auf einmal darauf beruft und sagt, aber du zeigst mir den Weg, der zum Leben wird. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir, aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Beschenkt hat nicht viel mit Geld oder mit einem tollen Job oder mit einem Haus zu tun. Beschenkt sein ist eine Einstellung. Also, wenn du Freude im Leben haben willst, dann und nicht von Sorgen gekillt werden willst, dann darfst du dich als ein Beschenkter erkennen und sehen. Paulus sagte mich an einer Stelle, ob ich viel oder wenig habe, ich habe alles, was ich brauche. Und ich habe alles, was ich bin, nämlich Sohn des höchsten Gottes, Tochter des höchsten Gottes zu sein. Ich habe Luft zum Atmen. Ich habe den Drang, die Welt für Jesus zu gewinnen, die Gewissheit, dass ich niemals tiefer fallen werde als in die Arme Gottes. Und wenn du diese vier Aspekte zum Beispiel in deinem Leben hast, dann wird Freude von dir ausströmen und Sorgen werden dich nicht übermannen. Ein weiterer Freudenkiller ist Bitterkeit. Bitterkeit oder Bittersein ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Habt ihr sicher schon mal gehört. Wir werden bitter, wenn wir uns ungerecht behandelt oder verletzt fühlen. Wir können gegen jeden und alles bitter sein. Bitterkeit ist ein krankmachendes Gift, das noch nie jemand gut getan hat. Lass es mal dir auf der Zunge zergehen. Bitterkeit ist ein krankmachendes Gift, das noch nie jemand gut getan hat. Verrückt, hä? Und wie leicht lassen wir uns davon einfangen und sagen, das nehme ich jetzt und behalte es. Sprüche 4, Vers 23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Hier in der Herz- und in der Magengegend setzt sich Bitterkeit an. Und das Krasse ist, dass diese Verbindung eine ganz enge und intime hat. Und wer bitter ist, der wird krank und da kommen Verdauungsstörungen, das ruft sämtliche andere körperliche Reaktionen hervor. Und Bitterkeit ist etwas, das mit ganz viel Entscheidung zu tun hat. ich staune da so, wie wir das sehr gut selektieren können. Und ich war überrascht und ich glaube, dass das, schau dir die Erziehung von Eltern zu ihren Kindern an. Und Kinder sind in der Regel, haben auf jeden Fall Phasen ihres Lebens, wo sie echt so kleine Kotzbrocken sein können. Entschuldigung, wenn ich so sage, will auch niemand ernüchtern, der noch Kinder vor sich hat oder so. Wo du dann so merkst, das kostet jetzt mich echt was. Und wir selektieren als Eltern, dass sie sagen, du kannst dich hier jetzt aufführen, wie du willst. Deswegen werde ich nicht bitter. Es strengt mich vielleicht an. Ich werde auch vielleicht mal ein bestimmtes, also mit Konsequenz an Dingen festhalten. Aber du, ich erlaube dir nicht, mich damit zu verletzen. Ich hoffe, dass ihr als Mütter und Väter das so gelebt und erlebt habt oder als Kinder auch diese bedingungslose Liebe erlebt habt. Und guck mal auf einem Sportplatz, wenn da der kleine Prinz in seinen, wenn die Schuhe nicht richtig geputzt sind oder egal, irgendwas nicht stimmt und dann die Mama, die mit dem Turnbeutel hinterher hechelt und so und versucht dem Ganzen nur und der so, ah, jetzt lass mich, ne, und so. Und die Mütter werden deswegen nicht bitter, sondern lieben ihr Kind trotzdem. Das heißt, sie haben sich dafür entschieden, ich halte das aus, dass der mich gerade behandelt, als wäre ich ein Depp. Gell? So ist es. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, und darauf will ich hinaus, ich finde es nicht erstrebenswert, dass sich Kinder oder dass wir uns Menschen gegenüber so verhalten, das so kotzig. Aber ich will darauf hinauskommen, dass wir Menschen die Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, wer oder was darf mich bitter machen. Ist das nicht verrückt? In der Begegnung mit deinem Chef, in der Begegnung mit deinem Nachbar, in der Begegnung mit egal wem, du entscheidest. Du entscheidest, ob derjenige dich bitter machen darf. Und ich sag dir, Bitterkeit ist ein Freudenkiller. Versuch mal, süßbitter zu sein. Das klappt nicht. Da bist du nicht in der Frucht des Geistes. Also, unser Herz bewahren bedeutet, selektiere wie eine Mama, die sich an ihrem Kind entscheidet, nicht bitter zu werden, dass du, egal bei welcher Begegnung, mit welcher Menschen, du sagst, der Gebige hätte das Recht, mich bitter zu machen. Nächster Freudenkiller, Egoismus. Egoistische Menschen haben nur den Blick für sich selbst. Hast du schon mal freudeüberströmende Egoisten gesehen? Und erlebt, das steht genauso in einem total krassen Widerspruch. Apostelgeschichte 20, 35 heißt es, stets war ich euch zum Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behandelt die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung, es liegt mehr Glück im Geben als im Geben als im Nehmen. Egoismus, dieses Ich, mir, meiner, meins, und das ist für mich eine ganz große Herausforderung, das merke ich, als jüngster von 7 Kindern, ich hatte chronisch die Angst, ich komme zu kurz, es gibt nicht genügend, wenn es zu wenig Stücke Fleisch gab oder die Frikadellen ungerecht groß waren und so weiter, dass man für sich was sichern wollte und jetzt möchte ich für mich. Aber du bist in der Herausforderung dieser Spannung zu sagen, egoistisch zu sein, ist ein Freudenkiller. Egoismus ist ein Freudenkiller. Freudenkiller Nummer 4, Und damit haben wir auch viel zu kämpfen, das sind Niederlagen. Kennt es jemand? Eine Niederlage ist echt ein Freudenkiller. Gerade der Fußballfan zelebriert das sehr anschaulich. Wir hatten auf dem Ranger Camp diesen Sommer, war die Weltmeisterschaft. Und ich weiß nicht, ob euch das bekannt war, aber so gut haben die Deutschen ja nicht abgeschnitten. Irgendwas ist schiefgelaufen. Und ich war dienstlich leider eingeplant und ich konnte von meinem Dienst nicht weg. Und dann hatte ich das Spiel nicht angucken können. Und ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Und dann habe ich aber mir gedacht, es ist mir egal und ich lasse mir jetzt meine Laune nicht verderben. Und dann ist so, dass natürlich auch der eine oder andere Fußballfan, der nach diesem verkackten Turnier und nach dem Spiel dann echt mit einem langen Gesicht zurückkam. Die Niederlage wog so schwer, dass die Freude erstmal nicht da war. Das muss auch echt, also beobachte Fans, wie sie aus dem Stadion rauskommen. Du siehst eigentlich den, der die Niederlage hat und den, der den Sieg davon trägt. Die mit der Niederlage haben selten Freude im Gesicht. Ich habe irgendwann mal gehört, die Preußen waren so sauer auf die Sachsen, weil die Sachsen ihre Niederlagen gegen die Preußen besser gefeiert haben, wie die Preußen ihre Siege. Und ich hörte solche Sachen wie damals noch in der DDR, war es so, wenn auf der Autobahn in den Sommerferien Stau war an die Ostsee, dann waren die Sachsen die gut gelaunten, die da im Auto saßen und gesungen haben. Weil sie einfach das in ihrem Gemüt und ihre Lebenseinstellung hineingepackt haben. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal bei einem Fußballturnier, habe ich im Finale verloren. Und das war echt bitter. Und ich habe mich dann entschieden, ich habe meinen zweiten Platz gefeiert, als wäre ich der Champion gewesen. Ich bin den ganzen Abend bin ich auf dem Biertisch mit den Kickstuhlen getanzt und habe gesagt, yeah, ich finde, ich bin als Sieger vom Platz gegangen, aufrecht. Niederlagen können uns so die Freude rauben. Aber wenn doch Gottes Gedanke ist, Leute, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das haben wir jetzt ausgiebig besprochen. Freude, wir sehen die verschiedenen Freudenkiller. Das waren, ich tue sie uns nochmal kurz vor Augen führen. Es war ein Freudenkiller Nummer 1, ist Sorgen. Freudenkiller Nummer 2, Bitterkeit. Freudenkiller Nummer 3, Egoismus. Und Freudenkiller Nummer 4, Niederlagen. Nehemia 8, Vers 10, im zweiten Teil von dem Vers heißt es, lass den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Hey, ich bin so begeistert, Christ zu sein. Wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, nämlich einen liebenden Gott, der in uns etwas an Frucht erwachsen lassen will, das nicht nur zum Segen für andere, sondern das mir selber gut tut. Leute, wenn ich mit der Liebe, die Gott mir schenkt und in mich hineinlegen möchte, durchs Leben gehe, geht's mir besser, als wenn ich mit Ablehnung, mit Hass rumlaufe. Das Gleiche ist mit Freude. Heute betrachten wir keine weitere Aspekt der Frucht, aber ihr dürft euch schon freuen auf Friede, auf Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Erinnert euch daran, wer aber von leckeren Früchten kosten möchte in seinem Garten, der muss Arbeit hineinstecken. Und so möchte ich jetzt diesen Gedanken abschließen im Gebet und seid mal einfach so Empfangende. Und ich möchte beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns etwas hineinpflanzen möchtest, das wachsen darf als eine Frucht. Und bei den Aspekten von Liebe und von Freude, da geht es nicht um irgendwas Oberflächliches, irgendwas Gespieltes, sondern bei dir geht es immer um was ganz Tiefes, Beständiges, das sich nicht durch irgendeine Kleinigkeit rauben lässt. Ja, mir sind manchmal Menschen suspekt, die mir im ersten Moment total freudig, überschwänglich um den Hals fallen und bei der nächsten Kleinigkeit gleich auf die Palme gehen. Und Herr, es tut mir leid, wo ich so jemand bin, der sich die Liebe für Menschen und für dich, wenn du gerade nicht so funktionierst, wie ich mir das wünsche, wenn die Menschen nicht so ticken, dass es mir angenehm ist, Jesus, ich bete echt um Vergebung. Und ich möchte, dass Liebe etwas ist, das was ganz Grundbeständiges ist, für Menschen verlässlich, dass das als Ausstrahlung von mir kommt, von innen heraus, weil du es wirkst. Und genauso bei dem Aspekt der Freude, Jesus. Die Menschen sehnen sich da draußen nach Freude und greifen und haschen nach Spaß. Aber Spaß und Spaßgesellschaft, Spaß auf Kosten anderer oder auf Kosten mir selber, hat nie was mit einer tiefen Freude zu tun, die du schenken möchtest. Jesus, ich bete, dass wir die Freudenkiller in unserem Leben identifizieren und rausschmeißen. In Jesu Namen. Dass Sorge keinen Platz mehr hat. Dass Bitterkeit keinen Raum mehr hat. Jesus, wir sind da echt Leidgeplagte. Und ich bete echt, dass wir von heute an mit einer Entscheidung des Lebens gehen, dass, das ist Sorge, ich werf sie weg, weil alle Sorgen werfe ich auf den Herrn. Bitterkeit schadet mir nur und tut mir nicht gut. Egoismus und Niederlagen haben keinen Platz mehr in meinem Leben, dass die Freude echt, authentisch und überschwänglich ist. Halleluja, Jesus, ich bete dich, dass dein Geist jetzt wirken darf. Und dort, wo du Mangel empfindest, wo du sagst, das ist eigentlich meine Baustelle, mir fehlt die Liebe zu Gott an manchen Stellen und auch die Liebe zu Menschen. Mir fehlt die Freude, weil ich Freudenkiller zu viel Raum in meinem Leben gegeben habe. Dann nimm jetzt diese Zeit, wir wollen echt diesen Augenblick genießen. Und wir werden, wer möchte, kann mit dem Lied mitsingen oder aber auch einfach für dich in dem Dialog mit Gott bleiben und sagen, Jesus, ich habe wahrscheinlich Heilungsbedarf und Klärungsbedarf. Heil du und stell du wieder her. In Jesu Namen. Halleluja.